Ich bin Michael Krause und bin bei Spotify verantwortlich für die Region Europa, den Mittleren Osten und Afrika.
Gibt es da eine Gemeinsamkeit im Musikgeschmack in diesen Regionen?
Ja, wir sehen schon Trends, die auch übergreifend sind. Gerade in Europa sehen wir aktuell schon sehr stark den Trend zum lokalen Hip-Hop. Also lokale Hip-Hop-Szenen, die eigentlich in den meisten Ländern, in denen wir aktiv sind, sehr dominant sind aktuell, vor allem in der jüngeren Generation, auf die wir auch dann redaktionell eingehen. Wir haben verschiedene Playlisten. In Deutschland ist Modus Mio eine der größten. In Holland ist zum Beispiel Wordenschacht. Also es sind dann lokale Playlisten, aber das Genre lokaler Rap und da eben auch mit dem Hang zum Trap, Cloud-Rap ist auf jeden Fall was in Europa gerade relativ dominant ist und auch in Afrika zum Teil schon stattfindet, wobei es da nochmal wieder andere lokale Musikrichtungen gibt, die auch dominant sind.
Meine Frage mag jetzt irgendwie ein bisschen sehr banal klingen und auch irgendwie, als hätte ich mich nicht vorbereitet. Bezeichnen Sie sich intern auch als Musikstreaming-Dienst?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ein Musikstreaming-Dienst, der natürlich mehr als Musik auch mittlerweile bietet. Wir sind ein Audio-Dienst, ein Audio-Network könnte man uns auch bezeichnen. Wir haben mit Musik angefangen, haben da die legale Alternative zur damals doch sehr vorherrschenden Piraterie, vor allem in Skandinavien, wo wir herkommen, geliefert. Und sind eben jetzt gewachsen über die Zeit, haben mittlerweile 180 Millionen aktiv nutzende Kunden sind aber im Schwerpunkt noch Musik, haben aber jetzt die letzten Jahre, und das ist auch ein sehr stark wachsendes Feld, auch im Bereich Podcast zum Beispiel, sehr viele Aktivitäten schon unternommen.
Meine Frage war insofern ein bisschen hinterhältig, weil ich glaube, Sie entwickeln sich zum Radiodienst, kann das sein?
Naja, also Radio, wie es aktuell ist, zeichnet sich ja vor allem durch ein lineares Programm aus, während wir ja dann doch ein On-Demand-Anbieter sind, wo man auf die Plattform geht, wenn man Musik hören möchte und dann schon noch aktiv gestalten kann, was man hören möchte. Das heißt nicht, dass man sich selber alles zusammensuchen muss. Wir haben redaktionelle Playlisten, aber wir haben eben auch sehr viele Nutzer, die ihre eigenen Playlisten zusammenstellen, on demand. Mittlerweile 3 Milliarden Playlisten schon entstanden, die Nutzer sich erstellt haben. Und insofern ist die Nutzung nicht komplett vergleichbar, weil das eine halt ein lineares Programm ist und das andere und auch sehr lokal, während unser ein On-Demand-Programm ist und erstmal überregional auf jeden Fall.
Noch, aber Sie spielen auch schon in der internen Gebrauchsanweisung von Spotify mit dem Wort Radio. Also, dass man schon deutlich macht, ihr kriegt etwas Vergleichbares wie beim Radio.
Ja, Sie spielen darauf an, wir haben verschiedene Möglichkeiten im Produkt, wo man basierend auf einem Genre oder basierend auf einem Künstler quasi eine unendliche Playlist starten kann, die wir, um es dem Hörer schneller begreifbar zu machen, als Artist bzw. Genre-Radio bezeichnen, damit man weiß, okay, das ist was ich quasi anmachen kann und dann läuft das. Also hat einen vergleichsweise linearen Charakter, ist aber immer noch on demand, weil ich mich bewusst dazu entscheide, ich möchte jetzt Musik hören, die so ähnlich ist wie der Künstler, so ähnlich wie der Song oder so ähnlich wie dieses Genre.
Können Sie sich vorstellen, dass man irgendwann die Scheu verliert, dass man sagt, wir können uns aber auch gleich jetzt dazu bekennen, wir haben hier auch Menschen im Hintergrund, die kuratieren, wir schicken die jetzt in den Vordergrund?
Die Menschen, die bei uns kuratieren, stellen wir aktuell bewusst nicht in den Vordergrund, weil es ja vor allem darum geht, für den Endkunden ein bestmögliches Audioerlebnis zu liefern. Wir arbeiten da sehr datenorientiert, gucken, was wird gehört, was wird geskippt, was wird auch runtergeladen auf unserem Produkt. Und das ist quasi eher ein Service, den wir machen für die Hörer. Und da geht es nicht so sehr um Persönlichkeiten, die ja sonst auch weiter gar nicht in Erscheinung treten. Es gibt also ja keine Moderation, wo man dann diesen menschlichen Charakter hat.
Aber Sie haben gesagt, aktuell, das stimmt. Aber können Sie sich das trotzdem vorstellen, dass sich das mal dahin entwickelt? Ich frage jetzt gar nicht als Radiomacher, sondern als jemand, der natürlich Entwicklung nie ausschließt.
Genauso muss man als Unternehmer Entwicklung nie ausschließen und kann trotzdem noch nicht genau sagen, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Wir werden versuchen, unseren Dienst weiterhin natürlich so zu personalisieren und anzupassen, dass der Dienst für jeden verfügbar ist. Das ist auch sehr wichtig, dass wir natürlich weiter daran arbeiten, wo wir unsere große Stärke jetzt schon sehen, dass wir auf allen Geräten verfügbar sind. Das ermöglicht ja die immer mehr verbreitende Online-Vernetzung der Geräte. Wir sind im Wohnzimmer, auf der PlayStation, auf den Voice-Speakern, auf der Xbox, also Spielkonsolen und den Smart-Speakern. Wir sind im Auto über Android Auto, CarPlay und mit diversen anderen Proprietären. Wir sind auf allen Handys. Also da versuchen wir natürlich schon überall da zu sein, wo der Kunde uns auch hören möchte. Und arbeiten permanent daran, unser Produkt zu verbessern. In welche Richtung das genau geht, ist dann immer...
Aber Radio, mal abgesehen von dem Crash mit Radio 1, Böhmermann und Olli Schulz, der Trend ist schon deutlich, Radio und Spotify gehören irgendwie zusammen.
Ja, wir arbeiten auch super zusammen mit sehr vielen Radiostationen, weil wir natürlich eine gewisse Zielgruppe erreichen können, die zum Beispiel nicht mehr Radio hört und wo man seine Marke als Radiosender natürlich auch weiter platzieren kann, wo man Leute erreichen kann, die vielleicht in ihrem täglichen Umfeld kein eigenes Radio mehr haben. Es gibt ja die gute Studie auch, ich glaube von BR oder ist die ARD-Studie gewesen, wo 50% der 16- bis 29-Jährigen überhaupt nur noch ein Radiogerät wirklich selber besitzen. Das heißt, es wird zwar noch viel gehört, aber es ist nicht so, dass ich selber eins besitze. Und vielleicht kann man ja eben genau durch so eine Kooperation Leute auch wieder dazu bewegen und zu sagen, wow, das ist ein spannender Podcast, das sind spannende Inhalte. Wo kommt das her? Ich will mal schauen, gibt es da noch mehr davon? Ist das was, wo kann ich das hören? Sich damit auseinandersetzen überhaupt? Das ist, glaube ich, die eine Chance. Und die andere ist ja, dass natürlich auch trotzdem junge Leute noch in Berührung kommen mit Radio. Wenn sie auch ein Carsharing-Auto nehmen, Car2Go, DriveNow, dann ist dann Radio und da ist es zu aufwendig, jetzt irgendwie Smartphone alles zu verbinden. Dann mache ich vielleicht das Radio an und wenn man dann auf Spotify gerade den Podcast gehört hat, von einem Radiosender seiner Wahl, dann findet man den halt da und hört ihn im Zweifel. Insofern glaube ich, dass für beide Seiten sinnvoll ist. Und gerade öffentlich-rechtliches Radio zum Beispiel ist ja auch sehr, hat ja auch Möglichkeiten, tolle Inhalte zu produzieren und man erreicht halt eben über uns auch sehr viele Gebührenzahler und da finden wir schon sinnvoll, wenn man eben seine Inhalte dann denen auch zur Verfügung stellt.
Aber der Vorwurf, der auftauchte, gerade im Zusammenhang mit Radio 1, dass sie möglicherweise Radio nicht in vollster Absicht, aber fast nebenbei dann zu zerstören imstande sind, würden Sie den zurückweisen?
Auf jeden Fall. Also es ist überhaupt gar nicht unsere Intention, irgendwie das Radio zu zerstören oder gezielt irgendwelche Talente abzuwerben. In dem Fall war es einfach so, dass die beiden Moderatoren auf der Suche nach neuen Vertriebsmöglichkeiten und Verbreitungsmöglichkeiten waren.
Sich an uns, also Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Genau. Und sich an uns gewandt haben und gefragt haben, ob wir eine Vertriebsplattform sein könnten, wo sie ihre Inhalte verbreiten können. Und da haben wir gesagt, das passt gut zu unseren Nutzern, passt gut zu unserem Portfolio. Und haben dem zugestimmt, aber es war nicht, dass wir gezielt jetzt gesagt haben, welchen Radiosender können wir schwächen, welche Talente müssen wir abwerben. Das war in dem Fall eine Chance, die wir im Grunde genutzt haben, wo wir die Tür nicht zugeschlagen haben, aber wo wir auch nicht jetzt bewusst das Radio agitiert haben oder wie Sie sagen, das Radio zerstören wollen. Das ist auf jeden Fall nicht unsere Intention.
Kann es auch sein, dass Sie davon profitieren, wenn Radiosender Titel heiß spielen, also bekannt machen? Oder ist das ein Nebeneffekt, der auf einer Streaming-Plattform irrelevant ist?
Ja, wir haben uns jetzt ein bisschen angeguckt, ob jetzt die, also es gibt ja auch Airplay-Charts noch, was im Radio gespielt wird und was bei uns gut funktioniert. Das ist nicht immer hundertprozentig übereinstimmend. Was wir sehen, ist, dass natürlich manche Radiosender sich auch mittlerweile am Streaming orientieren. Wir haben auch viele Kooperationen mit Radiosendern, die dann Spotify-Charts in der Sendung oder im Programm sozusagen aufnehmen und da auch die Spotify-Charts spielen, weil wir natürlich schon relativ schnell sind auch in der Nutzung, dadurch, dass wir halt sofort sehen, was funktioniert an den Daten, können natürlich auch Radiosender diese Daten nutzen und eigene Chartsendungen um diese Daten herum auch bauen. Und wenn man jetzt guckt, oftmals ist das ein Argument, ja, aber im Radio funktioniert das ja gut. Das heißt nicht automatisch, dass es auch bei unseren Kunden gut funktioniert, weil es zum Teil unterschiedliche Zielgruppen sind und zum Teil andere Nutzungssituationen. Also mehr aktiv und on-demand, lean-in versus vielleicht mehr Lean Back und im Hintergrund. Insofern kann man das nicht so hundertprozentig vergleichen, dass das automatisch sowohl, wenn ein Song Streaming funktioniert, heißt es nicht unbedingt, dass es am Radio gut funktionieren wird und umgekehrt.